NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Michael Köhlmeier weitere 5 Abschnitte aus Das Philosophenschiff, ein Roman, in dem sich Fiktion und Realität auf raffinierte Weise mischen. Denn die Philosophenschiffe hat es wirklich gegeben. Lenin schickte damit Menschen außer Landes, denen er ideologisch nicht vertraute, Akademiker und Intellektuelle zumeist. Dazu gehören im Roman auch die Eltern von Anouk Perlemann-Jakob, eine 100-jährige Architektin, die dem Schriftsteller ihr Leben erzählt. Er hat sie in Wien in Begleitung einer Amerikanerin, Alice Wingard, kennengelernt, die Anouk seit 40 Jahren kennt. Mit Alice trifft er sich jetzt in einem Restaurant. Er möchte mehr darüber erfahren, was vorgefallen ist, als Anouk in Amerika lebte.
Es überraschte mich nicht zu hören, dass Alice Wingard eine der Studentinnen gewesen war, die damals an dem Workshop von Frau Professor Perlemann-Jakob in Corpus Christi teilgenommen hatten. Sie habe gerade die Highschool abgeschlossen, sei gerade 18 geworden und von dem Gedanken beseelt gewesen, Architektin zu werden. Anouk war ein Star, rief sie hinein in den Gastraum. Wir bestellten das Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Frau Wingard riet mir dazu. Das Lokal war voll, sie hatte einen Tisch reserviert. Wir müssten damit rechnen, dass es lange dauere, bis das Essen serviert werde. Sie erzählte, George Meany, der Gewerkschaftsboss, habe Anouk, Frau Professor Perlemann-Jakob, nach Amerika geholt. Der sei so mächtig gewesen wie der Präsident. Er wollte, dass die Arbeitersiedlung, die Anouk in Belgien gebaut hatte, nachgebaut wird. In Detroit und in Ellicott City in Maryland und in Oakland bei San Francisco. Aber das hätte ich sicher in Anouks Biografie gelesen. In Ellicott City sei die Siedlung dann tatsächlich 1:1 nachgebaut worden. Sie heißt bis heute Perlemann-Jakob-Settlement. Und sie wiederholte laut genug, dass es nun wirklich alle im Lokal hören konnten, Anouk war unser Star. Sie war der Star an der Universität von Corpus Christi. Ich sagte fast flüsternd, Frau Perlemann-Jakob habe mir von ihrer Zeit in Texas erzählt. Eine kuriose Geschichte hat sie mir erzählt, von einem Zombie-Film, den sie sich zusammen mit ihren Studenten angeschaut hat und wie schlecht es ihr hinterher gegangen ist. »Ja, natürlich«, lachte Alice Wingard so laut heraus, dass es wieder still wurde in der Wirtsstube. »Natürlich war ich dabei. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich war es, die sie gefunden hat, draußen in Roger Estates bei den Kühen, wo es genauso aussieht wie in dem Film.« Sie ruckte mit ihrem Sessel und blickte sich um, und als sie sah, dass die Gäste im Essen innehielten und zu ihr schauten, sprach sie nun nicht mehr mit mir allein, sondern wandte sich immer wieder den anderen zu, als wären sie gekommen, um einen Vortrag über die Architektin Perlemann-Jakob zu hören, eine Fortsetzung des Dinners im Palais Eschenbach. Wir sind ausgerückt, um sie zu suchen. Sie war verschwunden. »Ja, und ich habe sie gefunden. Ich habe mich bei ihr eingehängt und wir sind den weiten Weg in die Stadt hinein zu Fuß gegangen, weil kein Bus mehr gefahren ist. Und in der Nacht bin ich bei ihr geblieben. Damals haben wir uns befreundet. Ich habe mich um sie gekümmert, habe ihr eine Putzfrau besorgt, bin für sie einkaufen gegangen.« Sie wurde unterbrochen, weil unsere Schnitzel kamen. Während wir aßen, redete sie weiter, nun aber leise und nun nur zu mir. Frau Perlemann-Jakob, sie sprach nur von Anouk, habe sie als ihre Assistentin genommen und als ihr Vertrag in Corpus Christi abgelaufen war, habe sie sie nach Columbus begleitet. Das kleine Columbus, das müsse ich wissen, sei damals neben Chicago das Zentrum der modernen Architektur in Amerika gewesen. Dort waren Eero und Eliel Saarinen, auch Mies van der Rohe, der damals schon sehr alt war, und eben auch Anouk Perlemann-Jakob. Und sie waren immer bei ihr? Immer bei ihr. Ein Schutzengel. Wenn es Engel gibt, ja. Und ohne ihren Ton zu ändern, worüber sprecht ihr eigentlich? Sie erzählt mir von ihrer Kindheit, als sie 14 war. Seit 6 Tagen redet sie? Und ihr seid erst dort, als sie 14 war? Und was erzählt sie? Was hat sie mit 14 erlebt, dass sie 6 Tage Erzählung dafür braucht? Ich sagte, Frau Professor Perlemann-Jakob bereitet sich auf den Himmel vor. Mit Kraft gelang es mir, den Blick nicht von dem Schutzengel abzuwenden. Das verstehe ich nicht, sagte der Schutzengel. Das ist eine ungewöhnliche Bemerkung. Ist das etwas Wienerisches? Ich bitte, das mir zu erklären. Das tat ich. Frau Professor Perlemann-Jakob sagt, sie will üben. Im Himmel steht sie wahrscheinlich jemandem gegenüber, den sie nicht kennt. Sie will üben, wie es ist, einem Fremden ihr Leben zu erzählen. Sie denkt nämlich, im Himmel wird sie dazu aufgefordert. Darum hat sie mich engagiert. Zum Üben. Es war mir gelungen, Alice Wingard durcheinander zu bringen. Sie stammelte sogar. Das versteht niemand. Was reden Sie da? Das kann niemand verstehen. Denkt so eine 100-Jährige? So denken 100-Jährige, sagte ich. Aber Anok ist Atheistin. Wo, sagte ich, steht geschrieben, dass im Himmel ein Gott ist? Das war mir originell vorgekommen. Ich hatte mir bei diesem Abendessen keine Freundin gemacht. Ich rief beim österreichischen Ingenieur- und Architektenverein an. Ich ließ mich mit dem Präsidenten verbinden, Herrn Dr. Mahler, und bedankte mich für die Großzügigkeit, mir eine Suite in so einem teuren Hotel zu spendieren. Er war zerknirscht. Er habe nicht wissen können, dass Frau Professor Perlemann-Jakob mit mir gemeinsam an ihrer Biografie arbeite und so weiter. Er habe sich inzwischen über mich erkundigt und nur das Beste erfahren und so weiter. Ich sagte, ich brauche sie. Ich sagte, ich benötige einige Hintergrundinformationen. Frau Professor Perlemann-Jakob erzähle mir sehr viel Privates, eigentlich nur Privates, alles andere soll ich mir anderweitig beschaffen, ob ich ihn treffen könne. Wer ist Alice Wingard? Fragte ich ihn, als wir vor unseren großen Braunen saßen, und er antwortete prompt: Ich habe geahnt, dass Sie mich das fragen werden. Und warum? Fragte ich. Weil das jeder fragt. Was fragt jeder? Wie es sein kann, dass Frau Professor Perlemann-Jakob an dieser Frau so einen Narren gefressen hat. Es gibt Gerüchte, dass die beiden eine lesbische Beziehung haben, aber ich bitte Sie, eine 100-Jährige. Oder hatten. Ich glaube das nicht, obwohl alles möglich ist. Er fragte, was Frau Perlemann-Jakob mir über diese Frau erzählt habe. Dass sie ihre Schülerin gewesen sei. In Amerika. Mehr nicht? Nicht viel mehr. Und was hat Frau Wingard über Anok erzählt? Dass sie ein Star gewesen sei an der Universität von Corpus Christi. Wissen Sie, dass Frau Professor Perlemann-Jakob aus den USA ausgewiesen wurde? Nein. Warum? Aus politischen Gründen. Weil sie Russin war? Im Kalten Krieg oder so? Nein. Damals war sie bereits österreichische Staatsbürgerin. Mit dem Kalten Krieg hatte das nichts zu tun. Aber sicher wussten die amerikanischen Behörden, dass sie aus Russland stammte. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Das weiß ich nicht. Dass sie ausgewiesen wurde, daran war allein Alice Wingard schuld. Das hat sie ihnen nicht erzählt? Kann ich mir denken. Alice Wingard war ein Mitglied der sogenannten Weathermen. Das hat sie ihnen ebenfalls nicht erzählt, nehme ich an, natürlich nicht. Wissen Sie, wer die Weathermen waren? Ich wusste es nicht. Ich habe es mir aber ausführlich erklären lassen. Das war eine linksradikale Terrortruppe. Ich wusste das. Sie war als junge Frau an einem Anschlag auf ein Postamt beteiligt gewesen. In Philadelphia. Angeblich hat es keine Toten gegeben, aber Verletzte. Dass es keine Toten gegeben hat, war nicht das Verdienst von Frau Wingard und ihren Genossen. Sie hat sich der Verhaftung entzogen. Die anderen sind eingesperrt worden. Inzwischen sind sie angesehene Professoren und Professorinnen in den USA, wahrscheinlich längst in Pension. Die Welt ist voll Verzeihen, glauben Sie niemandem, der das Gegenteil behauptet. Die Welt ist gut, zu gut. Frau Wingard hat sich versteckt. Und wo? Raten Sie. In Corpus Christi, am Arsch der Welt. Bei Frau Professor Perlemann Jakob, bei Anuk. Wahrscheinlich ist die Sache verjährt. Ich kenne die amerikanischen Gesetze nicht. Erst war sie in Texas, dann in Ohio, in Columbus, wurde Anuk ein Lehrauftrag angeboten. Columbus war damals die amerikanische Hauptstadt der Architektur, eigentlich die Welthauptstadt der Architektur. Eero und Eliel Saarinen fuhr ich fort. Mies van der Rohe war auch dort. Das hat mir Alice Wingard erzählt. Sie haben sich erkundigt. War eine schöne Sache. Wäre eine schöne Sache gewesen für Anuk. Frau Wingard hat sich an Anuk angehängt. Sie ist mit ihr nach Columbus gefahren. Dann hat sie einer ihrer Genossen verpfiffen und sie hat sich nach Europa abgesetzt. Für die amerikanischen Behörden hat das genügt, um Anuk auszuweisen. Eine Ausländerin, die einer Terroristin Unterschlupf bietet. Also bitte, Ende mit Columbus. Ende einer möglichen Karriere in Amerika. Anuk war sogar einige Tage in Haft. Es muss ein Horror für sie gewesen sein, nach allem, was sie als Kind erlebt hat. Ich war übrigens dagegen, dass Frau Wingard zu unserem Dinner eingeladen wird. Aber Frau Professor Perlemann Jakob bestand darauf. Wie sie auch darauf bestanden hatte, dass ich eingeladen wurde. Das sagte ich aber nicht. Wissen Sie, fragte er, dass Frau Professor Perlemann Jakob in der Sowjetunion gebaut hat? Trotz allem? Obwohl Sie und Ihre Familie etliche Jahre zuvor ausgewiesen worden waren? Sie wurde aus den USA ausgewiesen und bald darauf bekam sie einen Auftrag aus der Sowjetunion. Und was für einen Auftrag? Das weiß ich nicht, sagte ich. Davon hat sie mir bisher noch nicht erzählt. Das war bald nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 90. Nicht in Russland waren wir, sondern in der Republik Tatarstan in Kasan. 3 Tage waren wir dort, zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation. Und Alice Wingard war auch dabei? Nein, sie hat kein Visum bekommen, hat sie gesagt. Ich denke, sie hat gar nicht angesucht. Ich denke, sie wollte nicht auffallen. Ich denke, Alice Wingard ist nicht ihr richtiger Name. Das denke ich nicht nur, darauf wette ich. Aber das sind alles Spintisierereien und Spekulationen. Ich bitte Sie, darüber nicht zu schreiben. Darauf antwortete ich nicht. Er sollte aus meinem Gesicht herauslesen, was er herauslesen wollte. Ich gönnte ihm jede Verwirrtheit. Ich war auch verwirrt. Nur Sie, antwortete sie. Nur Sie wissen davon. Nur Ihnen erzähle ich diese Geschichte. Keiner und niemand kennt sie sonst. Und Ihnen, hoffe ich, wird sie keiner und niemand glauben. Und warum nicht Alice Wingard? Fragte ich. Frau Perlemann-Jakob ließ mich lange auf ihre Antwort warten. Weil ich ihr nicht traue, sagte sie schließlich. Ich traue niemandem. Auch Ihnen traue ich nicht. Aber bei Ihnen spielt es keine Rolle. Ich fragte sie, wie es gekommen sei, dass sie Österreicherin wurde. Das Übliche, sagte sie. Ich habe einen Österreicher geheiratet. Ich habe mir Nina Berberovas Rat zu Herzen genommen. Die Staatsbürgerschaft eines unwichtigen, aber beliebten Landes. Mein Mann hieß Albert. Er hieß Albert Wehinger. Damit auch das ausgesprochen ist. Dr. Albert Wehinger, Arzt für Innere Medizin, Primar am Allgemeinen Krankenhaus. Gestorben 1988. An einem Prostatakarzinom. Hat sich nie untersuchen lassen. Wir hatten getrennte Wohnungen, das war praktisch. Er wohnte in der Berggasse, nicht weit vom AKH. Ja, tatsächlich neben dem Haus, in dem Viktor Adler und Sigmund Freud gelebt hatten. Nicht direkt daneben, zwei Häuser weiter. Und ich hier in Hitzing. Die Villa habe ich in den 50er Jahren gekauft zu einem günstigen Preis. Die Besitzer waren drauf und dran, sie abzureißen. Hier draußen wollte niemand wohnen. Überhaupt in Wien wollte damals niemand wohnen. Dreckig, alt, grau. Welthauptstadt der Spionage. Zu viele Hunde. Das Haus war verwahrlost, aber in sehr gutem Zustand. Böden abschleifen, Wände streichen, durchputzen, fertig. Den Garten sanieren. Das war alles. Zu Hause dann sagte sie, dass ich der Einzige sei, dem sie diese Geschichte erzähle. Und fuhr fort. Das war natürlich aufregend, über die Eisenleiter hinauf in die zweite Klasse zu klettern. Aber nicht ungefährlich war es, oh nein. Ich wäre tief abgestürzt und hätte mich nicht aus dem Wasser retten können. Die Flanke des Schiffes war ja wie eine glatte Wand eines Wolkenkratzers. Ich habe einfach nicht hinuntergeschaut. Nachdem der Kutter angelegt hatte und wieder abgefahren war, überschlugen sich beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen die Theorien. Das habe ich ja schon erzählt. Ich glaubte nicht, dass Monteure an Bord gegangen waren, um etwas zu reparieren. So ein Schiff ist ja keine Nähmaschine. Ich dachte, die haben jemanden gebracht. Jemand Wichtigen. Jemand Großen, jemand Berühmten. Einen Heiligen, sagen wir es heraus. Jemand, der dieses Schiffes würdig war. Das Heilige sollte aus Russland ausgewiesen werden. Und auch wenn man es nicht mehr wollte, es war das Heilige. Und für das Heilige stand ein Luxusschiff zur Verfügung. Was sonst? Nach nichts sind die Russen so verrückt wie nach dem Heiligen. Nicht einmal nach dem Wodka. Ich nahm mir vor, das Schiff zu erkunden, das ganze Schiff nämlich. Das war, wie wenn ich eine Stadt hätte erkunden wollen. Zunächst wollte ich die zweite Klasse über uns kennenlernen, ob da wirklich niemand war. Bisher hatte ich sowohl die dritte als auch die zweite Klasse nur Backbord kennengelernt. Den Korridor war ich abgegangen und die Liegeterrassen oben. Ich hatte an den Türen der Kabinen gerüttelt, alle verschlossen. Und nicht einmal über die ganze Länge war ich die Korridore und Terrassen abgegangen. Wahrscheinlich, so nahm ich an, höchstens die Hälfte einer Schiffsflanke, ein Drittel nur. Der Korridor der dritten Klasse endete Ich habe die Schritte gezählt. Ich schätzte bei einem Drittel der Gesamtlänge des Schiffes. Ich habe mir das Schiff von außen ja lange genug angesehen. Ich hatte seine Proportionen im Kopf. Als wir am Pier gewartet hatten, habe ich es mir genau angesehen. Niemand hatte geglaubt, dass wir auf dieses Wunder von einem Schiff verladen würden. Es stand da wie eine prachtvolle Erinnerung. Nach etwa einem Drittel der Länge unseres Korridors war eine Eisentür und die war verschlossen. Oben in der zweiten Klasse das Gleiche. Keine Eisentür dort, sondern eine aus Holz, aus schwerem, lackiertem Holz, das sich unter meinen Händen vornehm anfühlte. Was war hinter den Türen? Wahrscheinlich ein Zugang zu den Gesellschaftsräumen oder zum Sonnendeck. Interessant erschien mir nur eine Frage. Sind wir allein? Abgesehen von der Mannschaft, die es braucht, um so ein Schiff überhaupt in Gang zu setzen. Und wenn es gar keine Mannschaft gäbe? Wenn die Mannschaft abgeholt worden wäre mit dem Kutter? Wenn wir nun tatsächlich allein wären auf diesem Schiff, das so groß war wie eine Stadt? 10 Menschen. Ein Geisterschiff. Das war natürlich Quatsch. Man opfert nicht so eine Pracht nur, um den fliegenden Holländer nachzustellen. Alles sprach dafür, dass ein weiterer Gast an Bord gebracht worden war. Nicht, weil man ihn im Hafen von St. Petersburg vergessen hatte, sondern weil man nicht riskieren wollte, dass er gesehen wurde. Von uns nicht und auch von sonst niemandem, der sich zufällig am Pier herumtrieb. Und auch damit er selbst nicht wissen sollte, dass man ihn auf dieses Schiff bringt. Auf diesen Luxusdampfer, der ganz so aussah, als würde er ins Jenseits fahren. Manchmal dachte ich, ich bin die einzige Vernünftige. Die Vernünftigen haben oft das Gefühl, ihnen platzt der Kopf. Das ist übrigens ein Gedanke, den ich oft in meinem Leben hatte, dass ich die einzige Vernünftige bin. Alle um mich herum sind verrückt. Mir fällt ein, eine schöne, gute Stunde mit Herrn Sidorow. Er war auch ein Vernünftiger. Einmal war er allein im Speisesaal, seine Frau ruhe ein wenig, sagte er. Meine Eltern ruhten ebenfalls. Alle anderen ruhten auch. Wie das klingt, wie in einem Sanatorium. Er sagte, setz dich zu mir. Wir könnten uns ein wenig unterhalten. Er griff in seine Jackentasche und holte ein Stück Kuchen heraus, eingewickelt in ein Taschentuch. Der sei zwar nicht mehr ganz frisch, sagte er. Es sei eine Art Lebkuchen, deutsches Rezept. Die werden nur besser, je älter sie sind. Man müsse ein Stück abbrechen und es eine Minute im Mund aufweichen. Etwas Besseres gäbe es nicht. Es war schwer, den Kuchen mit dem stumpfen Messer zu teilen. Wir hämmerten mit der Faust auf den Stumpf des Messers. Schließlich gelang es uns. »Ob ich Rätsel mag?«, fragte er. »Was für Rätsel?«, fragte ich zurück. Wir beide mit vollem Mund. »Nicht, was mit unserem Schiff wird oder was mit uns wird«, sagte er und lächelte fein und schüchtern ironisch. »Ein Denksporträtsel.« »Aber nur, wenn Sie mir die Auflösung nicht verraten«, sagte ich. Er versprach es. »Auch nicht, wenn ich Sie darum bitte?« Er versprach es. »Einem Verbrecher droht die Todesstrafe, aber weil der Staat human ist, darf er sich aussuchen, auf welche Art und Weise er hingerichtet wird. Er soll einen Satz sagen, irgendeinen. Ist der Satz richtig, wird er geköpft. Ist der Satz falsch, wird er gehängt. Aber was der Gesetzgeber nicht bedacht hat, daraus ergibt sich die Möglichkeit für den Verurteilten, dass er freikommt. Welchen Satz muss er sagen?« Ich dachte nach. Nach einer halben Minute bereits hatte Herr Sidorow ein schlechtes Gewissen. »Soll ich's dir sagen?«, fragte er. »Nein«, sagte ich. Sie haben es mir versprochen. Er dachte, er überfordere mich. Er wollte nicht schuld sein, wenn ich glaube, ich sei dumm. Er hatte sich eingebildet, die da, die Göre, die ist eine Vernünftige, wie ich ein Vernünftiger bin. Aber wenn sich jetzt herausstellt, dass ich mich geirrt habe, dann bin ich enttäuscht und sie wird mir die Enttäuschung ansehen, weil ich mich nicht verstellen kann und das wird sie kränken. Er sagte, fast niemand ist draufgekommen. Es ist keine Schande, wenn man nicht draufkommt. Ich sagte, er soll es mir auf keinen Fall verraten. Auch wenn wir uns später irgendwann treffen, und sei es in 20 Jahren, sagte ich, dürfen Sie mir die Auflösung nicht verraten. Ich verspreche es, sagte er wieder, obwohl ich in 20 Jahren sicher nicht mehr lebe. Ich sagte, der Satz lautet, ich werde gehängt. Denn wird er gehängt, wäre der Satz richtig und er hätte geköpft werden müssen. Wird er aber geköpft, dann wäre der Satz falsch und man hätte ihn hängen müssen. Da schlug der liebe Herr Sidorow mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Tassen schepperten. Ich sei eine Sensation, jauchzte er, ein Genie. Noch niemand habe so schnell dieses Rätsel aufgelöst. Er müsse unbedingt mit meinen Eltern sprechen. Ich müsse unbedingt Mathematik studieren. Die Mathematik brauche Köpfe wie mich. Logik, Logik, Denken außerhalb der Schablone. Gratuliere. Das kam mir dann doch übertrieben vor. Eine gute Stunde waren wir allein, dann kam seine Frau. Sie stellte sich hinter ihren Mann, lächelte und massierte seine Schultern und tat, als wäre ich gar nicht anwesend. Noch einen Tag lang, nachdem das Boot angelegt und wieder abgefahren war, herrschte Stille. Und dann hörten wir, dass sich unser Schiff wieder in Bewegung setzte. Wenn wir das Bullauge öffneten, hörten wir das Wasser unter dem Antrieb rauschen, spürten wir den Fahrtwind. Da machte sich Erleichterung bemerkbar unter den Passagieren. Man durfte sich als Passagier fühlen. Wir waren nicht liquidiert worden. So viel stand fest. Also warum sollte man es morgen tun oder übermorgen? Keiner fehlte. Es wurde sogar gelacht im Speisesaal. Herr Petrov mit seinem orthodoxen Gottglauben und seinem aufgeblähten Selbstbewusstsein erzählte seine wenig stubenreinen Witze. Frau Perlemann-Jakob schwieg. Ich konnte im Halbdunkel ihr Gesicht nicht sehen. Hätte auch sein können, dass sie eingeschlafen war. War sie nicht. Sie sagte, ich fand ihn, den, von dem ich glaubte, dass man ihn mit dem Kutter an Bord gebracht hatte, ganz oben in der ersten Klasse, auf dem Sonnendeck. Dort saß er. Er wird, wie wir gedacht haben, er sei allein auf dem Schiff. Mit ihm nur seine Leute, die sich um ihn kümmerten. Bewacht werden musste er nicht. Er saß im Rollstuhl und konnte sich nur wenig bewegen.
Michael Köhlmeier mit der 6. Folge aus dem Roman Das Philosophenschiff. Er ist erschienen im Hansa Verlag. Das Hörbuch erscheint in dieser Woche im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Im Gazastreifen sind zwei israelische Geiseln befreit worden, die am 7. Oktober von Terroristen der radikal-islamischen Hamas verschleppt wurden. Wie die israelische Armee mitteilte, sind die beiden Männer im Alter von 60 und 70 Jahren wohlauf. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
In einer gemeinsamen Aktion konnten Mitglieder des Geheimdienstes Shin Bet und einer Spezialeinheit zwei Männer aus dem zweiten Stock eines Apartments in Rafah befreien. Beide Männer sind nach israelischen Angaben in guter körperlicher Verfassung und werden inzwischen in einem Krankenhaus nahe Tel Aviv untersucht. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte ging der Befreiung ein schweres Feuergefecht zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hamas voraus. Der Einsatz wurde durch Luftangriffe in Rafah vorbereitet. Dabei sollen nach palästinensischen Angaben auch Zivilisten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden sein. In der Stadt direkt an der ägyptischen Grenze